Ja, was ändert sich? Alles und nichts, sag ich mal, ne? Also man muss das alles als, ja, als Phase mit Kontinuitäten und Brüchen verstehen, wie du das ja auch schon gesagt hattest. Natürlich hatte das Rheinland, gerade die linksrheinischen Gebiete, die vollständig zu Frankreich gehört haben, wirklich ganz, ganz fundamentale, grundsätzliche Veränderungen in allen Lebensbereichen erlebt. Dazu gehörten auch zahlreiche Fortschritte, wie zum Beispiel die Gleichheit vor dem Gesetz, die in Preußen noch nicht gültig war. Und also man kannte Preußen ja auch gar nicht so. Die waren ja, die Kerngebiete waren weit weg in Brandenburg. Und ja, und dann hatte erstmal Sorge, dass gerade die fortschrittlichen Entwicklungen aus der Franzosenzeit wieder rückgängig gemacht werden.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. In dieser dritten Staffel beschäftigen wir uns erneut aus historischer und kultureller Perspektive mit Brüchen, Transformationen und Kontinuitäten im Rheinischen Revier, im Rheinland und damit verbundenen Regionen. Zu Gast ist heute Dr. Katharina Thielen, die uns durch das 19. Jahrhundert begleitet und uns Einblicke in das preußisch regierte Rheinland zwischen Wiener Kongress, 1848er Revolution und Reichseinigung bietet. Sie schildert das Konfliktpotenzial, aber auch die Veränderungen, welche die preußisch-protestantische Herrschaft ins rheinländische Gebiet brachte und was Karneval und Kölner Dom damit zu tun haben. In den Shownotes findet ihr Hinweise, wie ihr mich kontaktieren oder über PayPal, Ko-fi und Steady unterstützen könnt. Außerdem findet ihr dort eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, etwa die mit Helmut Rönz über die Franzosenzeit, die ja das Rheinland vor der preußischen Herrschaft prägte. Katharina ist hier erneut zu Gast, nachdem wir bereits über den aus Köln stammenden 1848er Revolutionär Robert Blum gesprochen hatten. Sie schildert daher zu Beginn, wie ihre Beschäftigung mit dem Thema Preußen im Rheinland jenseits von Blum und 1848 aussah. Bevor wir mit den Auswirkungen der Einigungskriege gegen Napoleon einsetzen und die Übernahme des Rheinlands durch Preußen erörtern. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem April 2025.
Ja, ich selbst habe mich mit Preußen und dem Rheinland explizit beschäftigt im Rahmen meines Dissertationsprojektes an der Uni. Ich hatte also ein Forschungsprojekt, wo es darum ging, die Beziehungsgeschichte zwischen der Region und dem Staat Preußen gerade in dieser Zeit, in dieser frühen Zeit im 19. Jahrhundert zu untersuchen. Und nachdem ich dieses Projekt abschließen konnte oder am Ende des Projektes, konnte ich am LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn eine Stelle auch genau zu dem Thema Preußen im Rheinland beginnen und habe dann dort die letzten 3 Jahre das Informationsportal Preußen im Rheinland betreut und war in verschiedene Projekte dort involviert und habe deshalb da oft mit der preußischen Brille auf unsere Regionalgeschichte geschaut und schöne Projekte machen dürfen.
Das Thema Preußen und Rheinland beginnt 1815 und ich nenne jetzt erstmal nur die Jahreszahl. Die Details darfst du gerne erzählen.
Streng genommen ist 1815 nicht ganz richtig, weil die sogenannten Befreiungskriege, also der Einmarsch der Alliierten nach dem Sieg über Napoleon, der begann schon 1813. Und das war je nach Stadt und Region relativ unterschiedlich. Und man darf das eigentlich auch gar nicht als Befreiungsschlag auffassen, wie das in älteren Geschichtsbüchern steht oder wie so manch einer das noch in der Schule gelernt hat, weil viele hatten in dieser Zeit durchaus Angst vor der ungewissen Zukunft. Und es war natürlich auch ein Kriegszustand, sodass zum Beispiel in Koblenz in der Silvesternacht 1813 die Alliierten ankamen und dort auch erstmal Chaos war, Kriegsgefangene gemacht wurden. Und ja, und man eher Angst hatte, als dass man sich von den preußischen Truppen befreit fühlte. Natürlich gab es dann auch Stimmen, die man aus der Publizistik, Josef Görres ist da ganz bekannt gewesen, die das als schon damals in dieser Zeit als Befreiung zeichnet haben und große Hoffnung hatten, dass mit den Preußen auch die deutschen Länder, so nenne ich es mal, vereint würden. Also diese patriotische Propaganda, die gab es damals schon, aber für viele Menschen vor Ort im Alltag, also für den Großteil der Bevölkerung in den Städten, war das erstmal eine Situation, in der man gar nicht wusste, wie es weitergeht.
Diese preußische Zeit schließt sich an die Franzosenzeit an, die ich mit Helmut Röns ja schon einmal besprochen habe. Was ändert sich denn jetzt konkret im Rheinland am Ende der und mit den Einigungskriegen?
Ja, was ändert sich? Alles und nichts, sag ich mal, ne? Also man muss das alles als Phase mit Kontinuitäten und Brüchen verstehen, wie du das ja auch schon gesagt hattest. Natürlich hatte das Rheinland, gerade die linksrheinischen Gebiete, die vollständig zu Frankreich gehört haben, wirklich ganz, ganz fundamentale, grundsätzliche Veränderungen in allen Lebensbereichen erlebt. Dazu gehörten auch zahlreiche Fortschritte, wie zum Beispiel die Gleichheit vor dem Gesetz, die in Preußen noch nicht gültig war. Und also man kannte Preußen ja auch gar nicht so. Die waren ja, die Kerngebiete waren weit weg in Brandenburg. Und ja, und dann hatte man erstmal Sorge, dass gerade die fortschrittlichen Entwicklungen aus der Franzosenzeit wieder rückgängig gemacht werden, was zum Teil auch zu den Zielen der neuen preußischen Regierung gehörte. Also man hat beispielsweise die Steuerpolitik direkt geändert. Und das klingt jetzt für uns nach einer Kleinigkeit, war aber für die Bevölkerung vor Ort eine große Veränderung, die den Alltag beeinflusste und ja, die dann dazu führte, dass man bei ganz bestimmten Themen wirklich Angst hatte, Rückschritte zu machen. Und diesem Grund waren die Reaktionen der Bevölkerung auch sehr ambivalent. Wie schon gesagt, es gab Menschen, auch gerade im Bergischen Land, wo auch mehr Protestanten lebten als in der südlichen Rheinprovinz zum Beispiel, also der späteren Rheinprovinz, zu diesem Zeitpunkt hieß sie noch nicht so, also 1815. Da im Bergischen Land, da gab es schon, ja, gibt es auch Pressebelege dafür, dass man sich gefreut hat, dass viele sich freiwillig für den Kriegsdienst gemeldet haben. Und im südlichen Teil, gerade im linksrheinischen Teil, in katholischen Gebieten, in Koblenz, aber auch zum Beispiel in Aachen, da hatte man vor allen Dingen auch religiöse Vorbehalte, weil die Hohenzollernmonarchie eine protestantisch geprägte Monarchie war und ja, die Religion in dieser Zeit ja das Leben der Menschen noch wesentlich prägte. In Köln gibt es den ganz berühmten Satz von Abraham Schaffhausen, einem damaligen Kaufmann, der auch Handelsgerichtspräsident war und Stadtrat. Der soll gesagt haben, Jesus Maria, da heiraten wir aber in eine arme Familie. Und das ist ein berühmter Satz, der steht exemplarisch für die Wirtschaftseliten, die fernab von diesen religiösen oder auch kulturellen Ressentiments ja auch einfach die Wirtschaft im Blick hatten. Und die war zu dem Zeitpunkt 1815 in Preußen eher, stand hinter der wirtschaftlichen Entwicklung, gerade auch Frankreichs. Also da befürchtete man, ja, dass man auch die Investitionen, die man in der Franzosenzeit getätigt hat, dass die dann erstmal wieder zurückgehen, was auch zunächst einmal der Fall war. Also auch in der Wirtschaft musste man erstmal zurückstecken. Und ja, das waren alles Veränderungen, mit denen die Rheinländer erstmal klarkommen mussten am Anfang des 19. Jahrhunderts.
Aber Widerstand in dem Sinne gab es nicht gegen diesen Wechsel der Machtübernahme. Man hat dann die Ergebnisse des Wiener Kongresses, die eben zu dieser Rheinprovinzgründung führten, dann doch akzeptiert.
Es gab Diskussionen in der Publizistik, die lassen sich anhand von Quellen nachverfolgen, dass man schon mitreden wollte. Ne? Aber letztlich war das die Sache der Großmächte. Ne? Man sagt ja auch, dass die sich wirklich die europäische Landkarte auf dem Wiener Kongress aufgeteilt haben, dass da die Bevölkerung, ja, der Rheinländer würde sagen, nichts zu Kamelle hatten, ne? Also die hatten da nichts zu sagen. Aber es gab Petitionsbewegungen ganz zu Beginn der preußischen Herrschaftsphase, in der wirklich dann auch offizielle Petitionen, das heißt Immediateingaben, also Wünsche direkt vor die Stufen des Thrones nach Berlin gebracht wurden, also an den König gerichtet wurden. Und zu diesen Wünschen gehörte da auch ganz wesentlich der Erlass einer Verfassung. Also man wollte schon die Gesellschaft und auch die Staatlichkeit, zu der man nun gehörte, aktiv mitgestalten, und man erhob da auch den Anspruch. Konkret waren es die Stadträte, also die Kommunalpolitiker in den großen Städten, die diese Petitionen auf den Weg brachten. Aber ja, was man auch noch hinzufügen kann, ist, dass die Rheinländer, auch dazu gibt es schöne Quellen, die waren es ja eigentlich auch irgendwie gewöhnt. Ne? Man darf das nicht aus der Retrospektive, also aus unserem heutigen Nationalstaatsdenken betrachten, sondern man muss sich vor Augen halten, dass es Deutschland ja noch gar nicht gab und dass man vor der Franzosenzeit, also 20 Jahre davor, auch zu einem ganz zersplitterten Territorium gehörte, ne? Also zu verschiedenen Herrschaften. Ja, und dass man, also es war fast eine Generation, die unter diesen drei verschiedenen politischen Zugehörigkeiten klarkommen musste. Und es war dann auch diese Generation, ne, die das Alte Reich erlebt hatte, aber auch die Franzosenzeit und dann jetzt die preußische Zeit, die das eben so hinnahm als neue Situation, aber diese Situation eben auch mitgestalten wollte.
Nehmen wir mal die andere Perspektive ein, nämlich die von Preußen. Wollten die überhaupt diese Rheinprovinz haben? Wollte man wirklich das Rheinland beherrschen? Was wollte man damit anfangen?
Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nein, das war nämlich zunächst auch gar nicht der Fall. Also es war nicht nur so, dass eine große Skepsis in Teilen der Bevölkerung im Rheinland herrschte, sondern auch, dass der preußische König Friedrich Wilhelm III., dass der gar kein Interesse daran hatte, dass das Rheinland, insbesondere die linksrheinischen Gebiete, zu erhalten, weil, und das ist ja eigentlich auch ganz logisch, diese Gebiete an der Grenze zu Frankreich natürlich ein Unruheherd waren und auch schwer zu verteidigen. Zumal man bedenken muss, dass Preußen ja damals noch in keiner Verbindung zu diesen Gebieten stand. Das heißt, die westlichen Provinzen Preußens, eben durch die Länder des Deutschen Bundes, ja vom preußischen Kernbereich im Osten östlich der Elbe losgelöst war. Viel lieber als diese unsichere Grenzregion hätte der damalige preußische König nämlich sein eigenes Territorium wiederhergestellt von vor napoleonischer Zeit, und ja, viel lieber hätte er zum Sachsen haben wollen. Und die preußische Delegation konnte aber beim Wiener Kongress ihre eigenen Wünsche in der Form nicht durchsetzen, weil sie eben ja im Vergleich zu den anderen Großmächten da eigentlich auch eher in einer defensiveren Lage waren, also da sich damit zufrieden geben mussten, was sie dann eben bekamen.
Die Rheinprovinz war ja auch damals kein wirtschaftlich sonderlich starkes Gebiet. Man denkt nur an Karl Marx und seine Schilderungen der armen Mosel-Winzer. Hatte man denn da Pläne, das weiterzuentwickeln?
Naja, so pauschal kann man das nicht sagen. Klar, es gab wirklich arme Gebiete, gerade auch im Süden, aber die Rheinprovinz hatte in dieser 20-jährigen Zugehörigkeit zu Frankreich auch im wirtschaftlichen Bereich ganz große Veränderungen erlebt, von der die Wirtschaft in der Rheinprovinz dann auch langfristig profitieren konnte. Das waren mehrere, zum einen die Nationalgüterversteigerung, das heißt die Veräußerung des kirchlichen und adeligen Feudalbesitzes, und das waren ja die Tatsache, ne, dass wurde ja auch im Podcast von Helmut Rönsch schon erläutert. Also die Tatsache, dass diese Besitzungen alle unter den Hammer kamen, führte dann zu einer großen Besitzumschichtung. Und das führte dazu, dass Kapital in Umlauf gebracht wurde und dass auch Fabriken in solchen Klostergebäuden errichtet wurden. Napoleon, es gab eine Gewerbeförderung, klar. Und die Zeit, diese 20 Jahre waren zum Teil, war das nicht lang genug, um da eine prosperierende Wirtschaft langfristig zu etablieren. Aber es waren eben Erfahrungen, die man auch durch die Gewerbefreiheit und die neuen Möglichkeiten im ja auch im Binnenmarkt Frankreichs. Man muss sich mal vorstellen, dass man zum ersten Mal ein Konsumenten, ein einheitliches Absatzgebiet hatte im Westen, also in Frankreich damals, mit Millionen Konsumenten. Das war ein absolutes Novum für rheinische Kaufleute. Und das war schon erfolgreich. Und das wurde ja dann mit der Übernahme durch Preußen erstmal alles wieder eingeschränkt, auch durch neue Zollgesetze und eben, dass dieser Absatzmarkt wegfiel. Aber viele Erfahrungen und auch der Umgang mit der Gewerbefreiheit machten die Region im Vergleich zu den Kerngebieten Preußens doch zu einer relativ fortschrittlichen Region. Das ist ja immer alles relativ, aber man schaute sich schon, das finden wir auch in Behördenberichten, manche Dinge ab, die man auch beibehalten wollte, auch im Finanzbereich, weil Preußen ja auch eine grundsätzlich liberale Wirtschaftspolitik verfolgte. Und ja, man muss ja auch aus der Rückschau eigentlich auch sagen, dass gerade dieser Wirtschaftsbereich ein Bereich ist, der langfristig, also über das gesamte 19. und auch das frühe 20. Jahrhundert betrachtet, dazu geführt hat, dass eben Preußen und das Rheinland auch positiv zusammengewachsen sind.
Ich komme nochmal zurück auf den Aspekt der Regierung und Verwaltung. War es eher so, dass preußische Beamte aus Preußen ins Rheinland kamen und dort die Ansagen machten? Oder hat man versucht, aus der dort ansässigen Bevölkerung heraus Leute zu rekrutieren, die in Preußens Sinne diese neue Provinz nun strukturieren, verwalten, regieren sollen?
Hier kenne ich nur die Zahlen und die Datengrundlagen, vor allen Dingen für die Regierungssitze, das heißt für die großen Provinzstädte, an denen dann die preußischen Regierungen ihren Sitz hatten. Das sind Aachen, Düsseldorf, Köln, Koblenz und Trier. Und wenn man sich hier anschaut, welche Beamten in diese eben neuen Regierungen einzogen 1815, dann ist das durchaus relativ unterschiedlich, sodass man in Koblenz zum Beispiel gab es so gut wie keine einheimischen Beamten, die in dieses neue Regierungskollegium aufgenommen wurden. Also hier waren es wirklich fast ausschließlich erfahrene Beamte, und das war auch ein Grund dafür, ne? Man wollte die erfahrenen Beamten aus den Kernregionen dort hinsetzen, die da natürlich auch, es ging ja auch darum, die Gesetze des Staates durchzusetzen, eine effektive Integrationspolitik zu machen. Aber es gibt auch andere Regierungskollegien, wenn man sich da anschaut, wer sitzt da und wer macht da die Politik, etwa in Aachen, da wurden auch Vermittlungspersonen eingesetzt, etwa aus Westfalen, also die nicht, ja, in den Augen der Zeitgenossen als Altpreußen, in Anführungszeichen, also so hat man die auch ganz gerne bezeichnet, nicht als Altpreußen bezeichnet wurden, sondern durchaus auch aus anderen Gebieten kamen. Ja, und das beeinflusste langfristig auch die Akzeptanz dieser neuen Verwaltung. Das ist was anderes, wenn jemand aus anderen Gebieten kommt und einem sagt, was man zu tun hat, als wenn man die Person kennt, zumal man es auch aus Frankreich gewohnt war, dass eigentlich auch einheimische qualifizierte Personen im Staatsdienst aufsteigen konnten. Und ja, das wurde ein Stück weit eingedämmt, war aber auch weiterhin langfristig möglich, war aber auch immer ein Konfliktherd, der auch immer kommentiert wurde. Also in Koblenz hat man sich dann darüber beschwert, zum Beispiel, dass keine einheimischen Beamten beachtet wurden bei der Besetzung der Regierungskollegien. Und das ist aber auch, ne, das ist etwas, das dann in der Mitte des Jahrhunderts natürlich dann auch abnimmt mit der Zeit. War natürlich aber auch am Anfang bei der Integration am wichtigsten.
Ich habe mal die zugegeben sehr vorsichtig und vorläufig geäußerte These gehört, man könnte sich ja diese Beziehung Preußen und Rheinland mal unter den üblichen Perspektiven des Binnenkolonialismus anschauen. Also wir haben eine weit entfernte, überlegene Macht, die in ein Gebiet kommt und es umstrukturiert. Mit allen denkbaren Einschränkungen kann man hier von einer Art Kolonialisierung, Kolonialismus sprechen.
Nein, ich denke, dass Kolonialismus der falsche Begriff ist, ja auch ein sehr behafteter Begriff, gerade auch in der Forschung, gerade auch für diesen Zeitraum ist. Man kann die durchaus konfliktreiche Beziehungsgeschichte zwischen Preußen und dem Rheinland unter dem Aspekt der Grenzregion betrachten, ne? Also das Rheinland hat schon immer eine, und darauf kommen wir ja wahrscheinlich noch zu sprechen, eine Vermittlungsrolle zwischen dem Staat, also zwischen Preußen und auch beispielsweise Frankreich eingenommen, ne? Dem, auch durch diese territoriale Position. Aber ja, also davon Binnenkolonialismus zu sprechen, man spricht, in der Forschung sagt man auch, dass Preußen eine zusammengesetzte Monarchie war. Also, dass es per se schon ein Staatsgebilde war, was an sich durch verschiedene Regionen zusammengesetzt war. Und deshalb wäre es, denke ich, falsch, da das Rheinland als, ja, in einer Form wertend als Region herauszuheben. Und das spiegelt sich auch im zeitgenössischen Empfinden insofern wider, als dass man auch, wenn man sich auch auf diese Suche nach Identitäten und Zugehörigkeiten begibt, dann findet man schnell Belege für eine rheinische Identitätsbildung, ne, im Gegensatz zu Preußen, aber man findet eben auch keine einheitlich preußische Identität. Das sind alles so Aspekte, die in diesen Bereich mit einfließen und ja, die dazu führen, dass man vorsichtig mit solchen Aussagen sein sollte. Und auch aus pragmatischer Sicht, ne, gerade in den ersten Jahren kamen die preußischen Beamten, allen voran Staatskanzler Hardenberg, den Rheinländern auch durchaus entgegen. Also ich hatte ja die Petitionsbewegungen erwähnt. Die verliefen zwar alle im Sande, also es wurde keine Verfassung erlassen nach diesen Bewegungen, aber bei anderen Punkten, ja, auch bei der erwähnten Steuerpolitik, da versuchte man schon, die Begebenheiten vor Ort, ja, adäquat einzuschätzen und dann nicht einfach das preußische Modell überzustülpen. Das beste Beispiel dafür ist vielleicht auch die Kommunalverfassung, also die Tatsache, dass Preußen zunächst einmal davon abgesehen hat, die Städteordnung des Freiherrn von Stein auf das Rheinland zu übertragen, weil die Menschen im Rheinland sich dagegen ausgesprochen haben. Da wurde also auch diese Meinung akzeptiert und ja, und die französische Verwaltungsordnung so lange beibehalten, bis eine eigene rheinische Städteordnung erlassen wurde. Und das dauerte ja bis 1845. Und ja, das ist vielleicht auch ein ganz pragmatisches Beispiel dafür, dass man den Preußen auch Unrecht tun würde, wenn man sie als Kolonialmächte bezeichnen würde.
Allgemein gesprochen befinden wir uns ja nach 1850 in den Jahren und Jahrzehnten nach Napoleon, aber andererseits auch im Vormärz, also der Zeit vor der großen Revolution von 1848. Wie entwickelt sich das preußische Rheinland? Wie entwickelt sich die Beziehung zwischen den Preußen und den Rheinländern?
Ja, diese Zeit ist in Preußen wie auch im Rest vom Deutschen Bund und auch in Europa eine Übergangszeit, in der politische Ordnungen verhandelt wurden, auch und vor allem auch in Preußen, obwohl man es gar nicht durfte. 1819 wurden die Karlsbader Beschlüsse erlassen, die gerade in Preußen eine sehr strenge Zensur etablierten, wobei es verboten war, über politische Themen zu sprechen. Nichtsdestotrotz fanden diese Diskussionen im Geheimen statt, ne? Aber man findet sie auch zwischen den Zeilen. Es wurden zum Beispiel, da haben wir ja auch bei unserem Podcast zu Robert Blum schon drüber gesprochen, ne? Es wurden leere Seiten abgedruckt, wenn etwas vom Zensor zensiert wurde, sodass jeder wusste, okay, da wollte man jetzt etwas Kritisches veröffentlichen. Es gab Wege, man auch in Preußen nach den Karlsbader Beschlüssen Politik diskutieren konnte, nicht in dem Ausmaß, wie das beispielsweise in den süddeutschen Verfassungsstaaten der Fall war, aber durchaus so weit, dass man, und das sieht man dann auch gerade in der Revolutionszeit, dass man in der Revolution, also im März 1848, auch für diese neuen politischen Veränderungen auf die Straße gegangen ist. Das ist also auch im preußischen Rheinland geschehen und auch gerade in den großen Städten hat man durchaus liberale Abgeordneten in die Paulskirche entsandt und ja, und an dieser Entwicklung teilgenommen, obwohl gerade Preußen ein Staat war, der das unterdrücken wollte.
Teil dieses Vormärzes war ja auch der Wunsch nach einem vereinigten Deutschland als gemeinsames Vaterland. Wie wirkte sich das in der preußischen Rheinprovinz aus? Wo erstmal also versuchte, diese Unterschiede zu überwinden und einen Staat irgendwie zu konstruieren, trotz all der, du hast sie erwähnt, auch theologischen und kulturellen Unterschiede.
Ja, das ist ganz interessant. Wenn man sich anschaut, wann von Deutschland oder von einem Vaterland, von einem geeinten Staat gesprochen wird, dann findet man ganz oft Beispiele, in der dieses Deutsche als Ausweg zwischen preußisch und rheinisch betrachtet wird. Also das Argument, eine, ich sag mal, die Eisenbahn als kann man mal als Beispiel nennen, ne? Die in dieser Zeit im großen Stil durch Eisenbahngesellschaften zum Laufen gebracht wurde. Und diese Eisenbahngesellschaften betrachteten oder bezeichneten ihr Vorhaben als deutsche, als nationales Anliegen und wollten es auch mit diesem Argument stark machen. Also dieses Vaterland, dieser Vaterlandsaspekt war für viele auch erstmal nur ein, was heißt nur, ne, war für viele ein Argument, ein Ausweg, wie man auch die Konflikte zwischen preußisch sein und rheinisch sein überwinden konnte, eben wenn man gemeinsam an der deutschen Sache arbeitete. So findet man, das sind interessante, ja, Argumente, mit denen der Nationalstaat Eingang findet in den Alltag auch, in die Diskussion. Die Dombaubewegung in Köln ist eine weitere. Da arbeiteten ja bekanntlich die Rheinländer mit dem preußischen Königshaus, in dem Falle Friedrich Wilhelm IV., zusammen um den Kölner Dom, um den weiterzubauen, der ja damals noch nicht fertiggestellt war. Und auch das wurde als deutsche Nationalangelegenheit betrachtet. Eben nicht, weil es eine per se deutsche Nationalangelegenheit gab. Es gab ja noch gar kein Deutschland. Aber, sondern weil es etwas war, was eben weder rheinisch noch preußisch sein sollte, sondern ein Kompromiss. Und aus dieser Lage heraus erwächst dann auch im Rheinland eine patriotische Bewegung, die man auch 1848 aufspüren kann, die auch Eingang findet in die Festkultur, in den Karneval und ja, die dann aber natürlich gerade in der Revolution, wenn man jetzt die Perspektive weitet, eine andere Dimension erhält, weil da ging es ja dann auch um die Frage, ein geeintes Deutschland unter Preußen oder eine großdeutsche Lösung und gerade viele Katholiken im Rheinland favorisierten zu Beginn der Revolution da noch die großdeutsche Variante.
Jetzt hast du eben schon den Karneval erwähnt. Ich hatte das immer so als eine Parodie auf die Preußen verstanden. Habe ich das zu kurz gesehen?
Ja, das ist ja das Schöne am Karneval, ne? Dass man den so sehen kann, wie man möchte. Und das war doch damals schon so. Und das war, ist das Schöne und auch das Gefährliche. Und auch das Praktische, dass man in Zeiten der Zensur und in Zeiten, in der man keine politischen Meinungen äußern darf, dass man dadurch die Satire, auch das Kostüme, Festumzüge, Meinungen unters Volk bringen kann, die durchaus verschieden interpretiert werden konnten. Es gab die Narrenkappe zum Beispiel, die jedes Jahr anders aussehen konnte. Und manchmal sah sie aus wie eine Jakobinermütze. Und manchmal nahm sie dann auch die Form einer preußischen Pickelhaube an. Und wenn man jetzt, ja, das konnte man dann entweder als Parodie auf Preußen oder aber auch als Parodie auf die französische Zeit betrachten, je nachdem, welchen Standpunkt man hatte. Und das war auch das, was in Berlin, ja, tatsächlich auch auf den Widerstand des Königs gestoßen ist, der dann in den 30er Jahren den Karneval auch wirklich unterbinden wollte, eben wegen dieser Deutungsoffenheit und diesen politischen Anspielungen in jegliche Richtung. Und ja, ich denke, da ging's vor allen Dingen auch darum, ja, die Menschen zum Nachdenken anzuregen und natürlich auch die preußischen Regierungen aufs Korn zu nehmen. Aber manche waren auch involviert, ne? Es gibt, das preußische Militär war in die Karnevalsumzüge auch integriert. Man brauchte da auch die Hilfe. Gleichzeitig, ja, war in Köln zum Beispiel die Kölner Stadtsoldaten Das war auch eine Truppe, die quasi eine Parodie aufs preußische Militär darstellen konnte, weil sie eben überhaupt nicht pflichtbewusst waren, ne? Weil sie immer betrunken waren und nicht in Reih und Glied standen. Das sind alles, ja, die Dinge, die den Karneval zu so einem schönen, flexibel einsetzbaren Instrument der Meinungsbildung machten, was man ja in dieser Zeit auch brauchte und was man deshalb auch nur schwer unterbinden konnte.
Ich stelle fest, deine Begeisterung für den Karneval übersteigt meine um Meilen.
Ja, aber da sind auch letztes Jahr schöne Publikationen zu entstanden im Zuge des Jubiläums vom Karneval. Da kann man das alles auch sehr schön nachlesen und findet schöne Beispiele dazu.
In den 1840ern wächst der Druck auf dem Kessel und das Rheinland ist eines der Zentren der Revolution. Wir haben letztes Mal über Robert Blum gesprochen. Als Trierer muss ich Karl Marx erwähnen, der ja auch da unter anderem in Bonn aktiv war. Wie kommt das Rheinland in Preußen in die Revolution und wieder heraus?
Ja, ganz offensichtlich fängt die Revolution im preußischen Rheinland an, wie in den anderen Teilen des Deutschen Bundes auch. Zunächst einmal auch mit umfangreichen Petitions- und Protestbewegungen, wo es darum ging, Meinungen und Unterschriften zu sammeln für den Erlass einer Verfassung für freie Wahlen, die ja dann auch stattfinden. Und wenn man sich die Wahlen dann anschaut, dann werden auch im preußischen Rheinland viele Liberale, auch Demokraten gewählt, aber auch katholische Abgeordnete und viele Juristen auch, was eine Besonderheit ist, was die darauf zurückgeführt werden kann, dass Juristen in der preußischen Rheinprovinz auch eine ganz besondere Stellung hatten, weil man das französische Justizwesen ja beibehalten hatte, also die napoleonischen Gesetzbücher, den Code Civil und diese Garantie des Justizwesens auch als Verfassungs, das nur nebenbei als Verfassungsersatz betrachtet hat. Und auch deshalb hat man Juristen in der Revolution großes Vertrauen entgegengebracht. Das war aber auch in der Pfalz, war das auch so. Und ja, insofern beginnt die Revolution zwar nicht mit Barrikadenkämpfen in jeder Stadt, aber durchaus auch mit der gleichen Euphorie und wie in den süddeutschen Ländern auch. Und kommt dann auch zu der Entwicklung, dass man dann im Herbst ja gegen die Paulskirchen Parlamentarier protestiert, dass die Konflikte in Berlin auch Auswirkungen auf die großen Städte in der Rheinprovinz haben, indem es dann auch zu einzelnen Straßenkämpfen kommt. Beispielsweise auch ausgelöst durch den Tod von Robert Blum dann im November. Und ja, und auch dann im Anschluss auch durch die Ablehnung der Kaiserkrone durch Friedrich Wilhelm IV. Was vielleicht auch eine Besonderheit ist, dass ja das Kabinett Camphausen-Hansemann, das sind ja zwei rheinische Liberale eben aus der Rheinprovinz, ne? Da haben wirklich zwei sehr prominente Rheinländer aktiv an der Revolution mitgewirkt und auch daran, die Errungenschaften der Revolution aufrechtzuerhalten. Da war man natürlich auch in gewisser Weise stolz drauf.
Du hast ja diese Ambivalenz zwischen den Rheinländern und den Preußen beschrieben. Ist das etwas, was irgendwann weggeht, etwa nach der Revolution? Oder bleibt man immer so ein bisschen skeptisch, da aus Brandenburg, aus Berlin oder Potsdam regiert zu werden?
Ja, so pauschal, das ist immer schwer, das zu sagen. Na klar, es gibt, und wie gesagt, es gibt auch Regionen, die auch lange Tradition zu Preußen haben im Bergischen Land, aber auch oben in Westfalen, wo diese Konflikte von Anfang an gar nicht so stark waren. Also man kann es gar nicht so in einen großen Topf werfen. Und für die zweite Jahrhunderthälfte nach der Revolution, ja, gilt sicher auch das Gleiche. Auch hier finden wir wieder Phasen, in denen ein Entgegenkommen zwischen Preußen und dem Rheinland in vielen Bereichen, da war die Wirtschaft, aber auch im Bereich der Denkmalpflege, das ist auch ein ganz großer Bereich, wo es zu Zusammenarbeit kam, wo auch gemeinsame Ziele formuliert wurden, aber dann natürlich auch wieder die Bismarck'sche Politik, wo ja die Verfassungsfeiern zum Beispiel in Köln belegen, dass da wieder große Konflikte zwischen einer Region und einem Staat aufkamen, die man auch als solche inszeniert hat öffentlich. Der Deutsch-Französische Krieg als nächste Station ist dann wieder eine Station, ja, wo man auch wieder verschiedene Richtungen sieht, aber das Rheinland natürlich eine große Bedeutung als Aufmarschgebiet gewinnt. Ne? Auch die Eisenbahn, die ja auch ein Stück weit von der preußischen Rheinprovinz initiiert wurde, dazu gehörte, die den entscheidenden Einfluss auf den Verlauf des Deutsch-Französischen Krieges. Und klar, am Ende diese Begeisterung über die Gründung des Deutschen Kaiserreichs, die findet man dann auch in vielen rheinischen Städten. Und ich selbst komme aus einer Stadt, die das Verwaltungszentrum der preußischen Rheinprovinz war, aus Koblenz, wo man noch heute die positiven Identifikationen mit Preußen sehen kann. Das sind zum Beispiel die Rheinanlagen, die Kaiserin-Augusta-Anlagen, weil ja eben wirklich die Kaiserin Augusta, die Frau des ersten deutschen Kaisers in Koblenz, viel Zeit verbrachte. Und das ist hier zum Beispiel, hat die Perspektive auf Preußen auch sehr nachhaltig positiv geprägt, trotz aller auch gerade in Koblenz auch vorhandener konfessioneller Differenzen. Aber das ist alles, ja, hängt alles immer ein bisschen von der jeweiligen Stadt und der Region ab. Und ja, da gibt es natürlich Phasen, die in die eine und auch in die andere Richtung gehen. Aber großen und ganzen muss man sagen, dass man dann ja am Ende des Jahrhunderts durchaus ja auch, dass es auch Stimmen gab, die sehr stolz darauf waren, zum preußischen Staat zu gehören.
Ja, diese Überreste in Koblenz, diese Erinnerungen sieht man ja auch noch, wenn man ins deutsche Eck geht. Da steht der Kaiser ja immer noch, beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg oder Wiedervereinigung ja wieder.
Genau. Das ist kaum zu übersehen. Das größte Reiterstandbild, das für den deutschen Kaiser errichtet wurde, auch nicht ohne Grund in Koblenz, eben weil hier der Sitz des Oberpräsidenten war. Und aber übrigens auch, es gibt auch ein Denkmal für Kaiserin Augusta in den Rheinanlagen. Ne? Am anderen Ende auch relativ groß. Das wurde übrigens nicht zerstört, als kleiner Hinweis, dass die Koblenzer auch beiden tatsächlich dieses Denkmal errichtet haben. Und klar, also auch die Tatsache, dass man eben das Reiterstandbild wieder hat errichten lassen, nachdem es im Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern zerstört wurde und dann auch lange Zeit als Mahnmal der deutschen Einigung fungierte, in dem eben kein pompöser Kaiser auf dem Sockel stand, sondern einfach nur eine deutsche Fahne wehte. Und dass man dann aber eben doch sich dazu entschieden hat, mit Spenden aus der Bevölkerung das ja wieder in diesem Stil des 19. Jahrhunderts aufrecht errichten zu lassen, das sagt auch, spricht auch für sich. Ne? Das ist natürlich auch eine Geschichte für sich, die auch mit Konflikten behaftet war, aber das sind Konflikte, die dann im 20. Jahrhundert stattfanden.
Wie ergeht es denn jetzt dem Rheinland im Kaiserreich? Einerseits ist man jetzt Teil eines geeinten Deutschlands, auch wenn es immer noch preußisch dominiert ist. Andererseits haben wir ja mit Bismarck, was ihn erwähnt, und dem Kulturkampf immer noch diese Streitigkeiten, wenn es um das Thema Religion geht. Kann sich das Rheinland trotzdem weiter integrieren und auch als Teil von Preußen, als Teil des Kaiserreichs verstehen?
Ja, hier muss man auch wieder verschiedene Bereiche sich anschauen. Ja, die sich alle gegenseitig und wechselseitig beeinflussten. Selbstverständlich war der Kulturkampf für den Großteil der katholischen Rheinländer eine Phase, die zu Schwierigkeiten mit dem preußischen Staat führte, die auch als Zurücksetzung empfunden wurden und die lange Zeit über Generationen hinweg nachwirkten. Andererseits gibt es auch gerade im Kaiserreich, im Wirtschaftsbereich, rheinische Unternehmen, die am Staat für den Staat mitgewirkt haben, also die man auch nicht nur als Wirtschaftsunternehmen betrachten kann, sondern die auch tatsächlich politischen Einfluss hatten am Hof und in Berlin eben, weil hier die Finanzen waren, man große rheinische Familien, die beim Kaiser ein- und ausgingen und da ja durchaus auch an der Politik mitwirkten, sodass man nicht mehr von zwei Seiten sprechen kann in dieser späten Phase im Kaiserreich.
Zum Abschluss würde ich dich einmal einladen, falls jemand nach dieser Folge nicht genug vom Thema Preußen und Rheinland kriegen kann, wo kann man denn noch mehr rausfinden?
Ja, im Portal Rheinische Geschichte findet man ganz verschiedene Themenschwerpunkte, Themencluster, die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Man findet Biografien, die zeigen, wer Positionen zwischen Preußen und dem Rheinland einnahm. Ja, ganz viele spannende Sachen sind im Portal zu entdecken und ich lade natürlich alle herzlich ein, da mal reinzuschauen, nach Preußen zu suchen und zu schauen, was man so findet. Musik